Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende. Deshalb sprechen wir in dieser Folge über unser aller Lieblingsthema, Steuern. Aber keine Sorge, wir schauen nämlich darauf, wie du Steuern zum Jahresende sparen kannst.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Schön, dass du wieder dabei bist beim Podcast von fürgründer.de. Dazu begrüße ich als Gast im Podcast Andreas Wieland, unseren Experten für Buchhaltung und Steuern bei fürgründer.de. Hallo, Andreas.
Hallo, René. Ich bin sehr happy, dass ich wieder dabei bin.
Andreas, bevor wir jetzt in die Details gehen, rund um die verschiedenen Wege, nochmal Steuern zu sparen, im Jahresendspurt des Geschäftsjahres 2025, hast du zum Anfang schon mal drei ganz praktische Geheimtipps für Selbstständige?
Ja, es gibt durchaus Geheimtipps. Zum Beispiel kann ich mit Beiträgen zur privaten Krankenkasse Steuern sparen. Ich kann auch durch den Kauf eines Computers Steuern sparen, generell durch Rechnungen verschieben. Und wir haben auch Steuern sparen kann man auch mit unserer Checkliste, die wir dieser Sendung dann zum Download anbieten.
Genau, die gibt's in den Shownotes zum Download. Und wie ihr das bei dem Thema Krankenkassenbeiträge oder mit dem Computer angehen könnt oder auch mit dem Thema Rechnung verschieben, darauf gehen wir jetzt im Detail ein. Andreas, häufig hört man, dass so eine ganz typische Empfehlung ist, zum Jahresende Ausgaben zu erhöhen, um damit dann Steuern zu sparen. Wie schätzt du das ein?
Es ist nicht sinnvoll, planlos Geld auszugeben, um Steuern zu sparen. Man muss sich eines überlegen. Wenn ich einen Euro ausgebe, dann spare ich mir im Schnitt zwischen 40 und 45 Cent Steuern. Der Rest, die 55 bis 60 Cent, die sind trotzdem weg. Das heißt, wenn ich was kaufe, wenn ich Geld ausgebe, dann muss es sinnvoll sein. Ich kann also nicht, also Aktionismus bringt ja nichts. Ich muss auf meine Liquidität schauen. Das ist eben ganz wichtig.
Mhm. Und trotzdem, du hast es ja auch schon in den Tipps gesagt, Rechnung verschieben kann durchaus helfen beim Steuern sparen. Von daher, lass uns einfach mal darauf schauen, was da im Detail gut funktioniert. Also was ist da trotzdem das generelle Grundprinzip, um Steuern zu sparen?
Also das Grundprinzip lautet, ich ziehe meine Ausgaben vor und ich verschiebe meine Einnahmen ins nächste Jahr. Mhm. Da muss man natürlich dann darauf Acht geben, ob ich Bilanzierer bin oder ob ich mit der EWR meinen Gewinn ermittle. Und da gehe ich mal ganz kurz auf die Unterschiede zwischen EWR und Bilanzierer mal kurz ein. Also sprich, bei der EWR entsteht der Gewinn durch Einnahmen minus Ausgaben. Sprich, eigentlich kann ich meinen Gewinn dadurch ermitteln, dass ich mein Geschäftskonto anschaue. Wenn ich am Geschäftskonto ein deutliches Plus gemacht habe zum Vorjahr, dann habe ich vermutlich einen Gewinn gemacht, in ungefähr dieser Höhe. Ja, in die Details wollen wir jetzt gar nicht reingehen. Okay. EWR, das betrifft im Prinzip schätzungsweise 60-70% aller Selbstständigen. Darunter sind Freiberufler, Kleingewerbetreibende, auch GbRs. Also im Summe die Mehrheit aller Unternehmer und Selbstständigen. Mhm. Bei der Bilanz ist es anders, da vergleiche ich mein Vermögen. Vermögen Jahresende minus Vermögen Jahresanfang ist der Gewinn. Das Ganze ist durchaus weitaus komplexer. Also es geht nicht um das, was auf dem Konto passiert, sondern tatsächlich, was einem Jahr exakt zuzuordnen ist. Also sprich, eine Rechnung muss ich exakt einem Jahr zuordnen. Aber da kommen wir dann im Detail dann drauf. Mhm. Das bedeutet, ich muss schauen, also wenn ich Ausgaben tätige, muss ich schauen, gehört diese Ausgabe tatsächlich in das konkrete Jahr. Gleiches gilt für die Einnahme. Das heißt, ich muss Erträge und Aufwendungen, so sagen nämlich die Bilanzierer, also Erträge und Kosten muss ich quasi richtig abgrenzen. Also wenn ich zum Beispiel eine Ausgabe im Oktober habe für eine Jahresversicherung, dann fällt ein Viertel dieser Ausgabe ins aktuelle Jahr und drei Viertel fällt ins Folgejahr praktisch. Das muss so richtig periodengerecht zugeordnet werden. Mhm. Bei der EWR ist es eben so, da geht es um die Ausgabe. Da kommt es auf den Zahlungszeitpunkt drauf an.
Und wie wäre das dann bei der Versicherung der Fall? Also ich habe verstanden, bei der Bilanz muss ich im Prinzip, muss ich die Jahresrechnung aufteilen. Und bei der EWR ist da genauso?
Bei der EWR könnte ich, also wenn angenommen, ich zahle 1.000 Euro am 1. Oktober, dann fallen diese 1.000 Euro, sind dann tatsächlich gewinnmindernd für das aktuelle Jahr.
Okay. Ja. Gut, wie gehe ich dann im Detail jetzt vor bei dem Thema, was du gesagt hast, Einnahmen verschieben, Ausgaben vorziehen?
Genau, fangen wir einfach mit Punkt 1, also Tipp Nummer 1, Einnahmen ins Folgejahr verlagern. Diese Strategie ist grundsätzlich für Bilanzierer und EWR-Gewinnermittler gleichermaßen relevant. Ein kleiner Unterschied, bezieht sich eine Leistung auf das aktuelle Jahr, bringt es für einen Bilanzierer nichts, die Rechnung erst im Folgejahr zu stellen. Also sprich, wenn ich jetzt sage, ich rechne eine Werbekampagne ab, die im Prinzip eigentlich im 2025 stattgefunden hat, dann bringt es mir nichts, wenn ich die Rechnung erst im Januar stelle, um in der Hoffnung, dass diese Rechnung dann auch erst für das kommende Jahr gilt, sondern diese Rechnung wird dann steuerlich definitiv dem Vorjahr zugeordnet. Das heißt, da ist es dann eigentlich vernünftiger, dass ich meine Rechnung gleich stelle. Mhm. Bei der EUR ist es anders. Wenn ich tatsächlich eine Kundenrechnung wenn ich in der Leistung meinetwegen im Dezember erbracht habe, dann macht es durchaus Sinn, diese Rechnung im Januar zu stellen, weil dann fällt diese Einzahlung, die ich dann bekomme, tatsächlich erst für das Jahr 26 an. Also ich spare mir dann tatsächlich um den Betrag Steuern. Mhm. Beziehungsweise ich vermindere meinen Gewinn um diesen Betrag so.
Okay, also wenn ich Einnahmen verlagern möchte, dann geht das, wenn ich die EUR anwende, relativ einfach. Ich schreibe einfach die Kundenrechnung im nächsten Jahr und da spielt der Leistungszeitraum auch keine Rolle, sondern es geht dann im Prinzip auch dann, wenn die Rechnung gestellt und auch bezahlt wurde. Bei der Bilanzierung, wenn ich die Rechnung im nächsten Jahr stelle, aber als Leistungszeitraum im Prinzip schon das abgeschlossene Jahr dann ausweise, dann hilft mir das nichts. Dann werden die Einnahmen trotzdem dem Jahr 2025 zugerechnet.
Genau, so kann man es sagen. Genau.
Okay, verstanden. Wie sieht es dann bei den Ausgaben aus? Da ist ja der Tipp, die vorzuziehen, aber sinnvoll vorzuziehen und nicht einfach nur Ausgaben zu tätigen.
Genau, also ich muss mir halt überlegen, was brauche ich tatsächlich für meinen Betrieb? Welche Ausgaben machen definitiv Sinn? Wenn ich jetzt sage, okay, ich plane zum Beispiel meine Büroeinrichtung zu erneuern im Jahr 26, dann kann es Sinn machen, dass ich zum Beispiel einen Büroschreibtisch schon im alten Jahr kaufe. Angenommen, der kostet 750 Euro. Dann fallen diese 750 Euro tatsächlich als gewinnmindernd ins Jahr 25. Und tatsächlich zählt beim EUR-Gewinnermittler das Zahlungsdatum. Es ist ganz wichtig, dass ich dann auch wirklich diese Rechnung für diesen Schreibtisch bis zum 31.12. bezahlt habe.
Okay, da kann ich mich nicht drauf ausruhen. Ich habe jetzt die Bestellung getätigt. Ich kriege dann die Rechnung. Wenn ich jetzt vergesse, die auch in diesem Jahr zu bezahlen, dann hilft mir das nichts bei der EUR.
Dann hilft mir das nichts, genau. Das ist beim Bilanzierer anders. Nehmen wir an, der Bilanzierer kauft sich den Schreibtisch am 15. Dezember und kauft auf Ziel, haben wir 14 Tage und er bezahlt es dann am 4. Januar. Dann ist trotzdem dieser Einkauf für das Jahr 25 steuerlich relevant. Also er kann diese Kosten, die er da produziert hat, absetzen.
Was gibt's da vielleicht noch zu berücksichtigen bei diesem Thema? Wann zahle ich und wann kommt die Rechnung?
Genau, also da gibt es eine Ausnahme, das ist die sogenannte 10-Tage-Regel für wiederkehrende Zahlungen. Wiederkehrende Zahlungen, das sind so Dinge zum Beispiel wie die Büromiete. Da ist es so, da gibt es einen kritischen Zeitraum um den Jahreswechsel von 10 Tagen. Genauer gesagt, es ist die Zeit zwischen dem 22.12. und dem 10.01. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Miete für den Januar 26 nehme, die gilt für das Jahr 2026, wenn ich sie zwischen dem 22.12. und dem 10.01. bezahle. Wenn ich sie vorher bezahle, also vor dem 22.12., dann würde diese Mietzahlung tatsächlich für 2025 relevant sein. Ich würde damit um eine Monatsmiete meinen Gewinn reduzieren. Mhm. Beim Bilanzierer ist es anders. Der Bilanzierer kann das in dem Fall nicht machen. Die Monatsmiete ist quasi tatsächlich so eine Art vertragliche Vereinbarung, die immer zu einem bestimmten Monat stattzufinden hat. Das heißt, wenn ich im Dezember 25 die Monatsmiete für den Januar bezahle, ganz egal, ob das am 1. Dezember bezahle, ob ich es am 10. Dezember bezahle. Der Aufwand ist definitiv ein Aufwand für 2026.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Dann haben wir jetzt das Thema Ausgaben vorziehen, Einnahmen verlagern, um Steuern zu sparen. Also alles, was ich wirklich sinnvoll ausgeben kann im nächsten Jahr. Und wenn ich jetzt für 2025 noch Steuern sparen möchte, dann sollte ich das jetzt tun. Wichtig, gerade bei der EUR, ich muss es auch bezahlen in diesem Jahr. Das ist nochmal ganz wichtig. Und wenn ich halt sage, okay, ich kann den einen oder anderen Auftrag vielleicht, den ich jetzt schon abgearbeitet habe, aber dann stelle ich den erst im nächsten Jahr in Rechnung, dann kann ich das auch tun, weil dann habe ich eben in diesem Jahr die Einnahme nicht, zumindest in der EUR. und muss sonst als Bilanzierer eben auch auf das Leistungsdatum achten. Dort wird nämlich abgegrenzt im Prinzip, sodass mir das dann nicht hilft. Was ich aber vielleicht auch, das nochmal als Hinweis, idealerweise spreche ich das vielleicht auch mit meinen Kunden oder mit meinen Lieferanten ab, weil die haben im Zweifel ja ganz ähnliche Motivation. Und die werden vielleicht gar nicht so happy, wenn ich aus meiner Sicht steueroptimierend tätig bin, weil das ist es dann ja in der Regel aus deren Sicht im Prinzip dann nicht.
Nicht unbedingt, ja genau, so. Genau, kann man so sagen, ja.
So, Ausgaben sind ja generell ein Thema und vielfach vergessen Selbstständige auch Ausgaben quasi vielleicht richtig anzusetzen oder alle Ausgaben anzusetzen. Von daher lass uns da vielleicht nochmal durchgehen. Wo kann ich als Selbstständiger Ausgaben ansetzen, um eben meinen Gewinn zu mindern?
Es gibt auch ein paar spezielle Betriebsausgaben, für die es bestimmte Spielregeln gibt, die dann durchaus auch steuerlich relevant sein können. Da sprechen wir speziell über das Firmenfahrzeug, über Fahrtkosten, Reisekosten und auch das Homeoffice. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Firmenfahrzeug. Mhm. Da kann sich jemand, wenn jemand ein Firmenfahrzeug hat, kann er sich überlegen, ob er ein Fahrtenbuch führt. Das ist in der Regel günstiger und ich spare mir dadurch mehr Steuern, als wenn ich es mit der 1%-Regelung mache. 1%-Regelung heißt, dass ich den Bruttolistenpreis eines Fahrzeugs praktisch privat versteuern muss, mit 1% pro Monat sozusagen. Also das kann bei einem teuren Fahrzeug durchaus ins Gewicht fallen. Und auch wenn ich mir zum Beispiel einen Daimler, gebrauchten Daimler, für, keine Ahnung, 15.000 Euro gekauft habe, der aber einen Listenpreis von, sagen wir mal, 60.000, 70.000 Euro hat, dann versteuere ich die 70.000 mit 1% und nicht die 15.000, die ich bezahlt habe. Also da muss man eben sehen und, sagen wir mal, generell gilt, je mehr Kilometer ich betrieblich mache pro Jahr und je teurer das Auto ist, desto mehr lohnt sich ein Fahrtenbuch anzuschaffen. Wichtig beim Fahrtenbuch ist, das muss ich peinlich genau führen. Idealerweise macht man das elektronisch. Es gibt da bestimmte Anbieter wie Wimca. Da wird das Fahrtenbuch praktisch elektronisch geführt. Und da kann ich dann definitiv bei einem teuren Fahrzeug und bei hoher betrieblicher Nutzung definitiv Geld sparen.
Kann ich da immer hin und her wechseln?
Ich kann jeweils immer zum 1.1. eines Jahres wechseln. Also das muss man sich halt einfach durchkalkulieren. Also da macht es Sinn, dass ich, sage mal, zwischen den Jahren hergehe und mal mein Fahrverhalten mir anschaue, mal den Listenpreis meines Autos prüfe, mal schauen, wie ich es bisher versteuert habe und dass man dann sagt, okay, dass man zum Finanzamt dann sagt, ich würde gerne zum 1.1. zur Fahrtenbuchmethode wechseln. Muss ich aber dann wirklich konsequent machen, weil die Finanzämter sind speziell bei den handschriftlichen Fahrtenbüchern extrem pingelig. Da fällt eigentlich so gut wie jedes, ich würde mal sagen, 98% aller schriftlich geführten Fahrtenbücher, die fallen bei der Betriebsprüfung durch. Also sprich, ich sollte es dann wirklich mit einem elektronischen Tool machen.
Okay. Das heißt, für 2025 kann ich jetzt nicht mehr so viel sparen, aber...
Das wäre dann für 25 schwierig, aber fürs Folgejahr vielleicht, genau.
Genau, ich kann für 2026, treffe ich quasi jetzt die Entscheidung. Insofern da jetzt drüber nachdenken, was für mich besser ist, wenn ich einen Firmenwagen habe bzw. nutze. Viele von uns sind aber generell unterwegs, also reisen und haben Fahrtkosten. Und da stellt sich ja auch mal die Frage, was kann ich eigentlich absetzen?
Genau, da gibt es im Prinzip zwei Dinge. Da gibt es einmal die sogenannte Entfernungspauschale. Das heißt, wenn ich von zu Hause, wenn ich einen festen Arbeitsplatz habe, meinetwegen, ich habe mal als Selbstständiger ein Büro gemietet oder ich habe einen Coworking Space gemietet, und dann berechne ich die Entfernung von meinem Wohnort bis zu meinem Arbeitsort. Also nehmen wir an, der Coworking Space, dieses Büro ist 10 Kilometer von der Wohnung entfernt. Dann kann ich pro Kilometer 30 Cent absetzen. Das wären also pro Tag 3 Euro, die ich absetzen kann. Ganz pauschal. Da muss ich nun gar nichts nachweisen, kann ich einfach sagen, schauen Sie, liebes Finanzamt, das ist mein Wohnort, das ist mein Arbeitsort, sind genau 10 Kilometer. Und dann kann ich das absetzen, genau.
Ich glaube, das steigt sogar, wenn ich täusche, ab dem 21. Kilometer auf...
Richtig, da steigt es tatsächlich auf 38 Cent, ja, korrekt.
Und scheinbar für 2026, also sind wir jetzt noch nicht, aber im nächsten Jahr dann scheinbar die gute Nachricht für alle, dass es dann 31 Cent direkt ab dem 1. Kilometer sein sollen. Aber auch das, wir erarbeiten für euch ja gerade, was sich alles ändert im nächsten Jahr. Insofern geben wir euch da nochmal ein Update. Für 2025 könnt ihr halt schauen, wie weit ist euer Büro weg und könnt dann dementsprechend das absetzen. So, das ist quasi die Fahrt zum Büro oder zum Betrieb. Was ist mit Dienstreisen?
Genau, Dienstreisen, genau. Da muss man mal definieren, was sind Dienstreisen? Also Dienstreisen sind alle Außentermine, die ich habe. Hm. Fahrten zu Kunden, Fahrten zu Besprechungen. Also nehmen wir an, jemand ist Franchise-Nehmer und fährt zu seiner Zentrale nach, keine Ahnung, Bochum, Frankfurt, wo auch immer. Dann kann er sagen, okay, das ist eine Dienstreise gewesen, da bin ich mit meinem Auto meinetwegen 100 Kilometer gefahren. Einfach Richtung, meinetwegen von Marburg nach, Entschuldigung, Frankfurt, circa 100 Kilometer. Da kann ich die komplett gefahrene Strecke abrechnen, auch wieder mit 30 Cent pro Kilometer. Nehmen wir mal das Beispiel, ich fahre von Marburg nach Frankfurt, das sind 90 Kilometer hin und zurück, also insgesamt 180 Kilometer. Ich kann also pro Fahrt 16,20 Euro absetzen von der Steuer. Genau. Mhm. Wenn ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, also sprich, ich nehme ein Tagesticket von Marburg nach Frankfurt, dann kann ich die tatsächlichen Kosten absetzen. Sprich, das sind dann, um die 30, 35 Euro, kann ich dann komplett absetzen. Mhm. Was geht noch bei der Dienstreisen? Da gibt es die sogenannte Verpflegungspauschale, also sprich, wenn ich mehrere Tage unterwegs bin. Wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, von Frankfurt nach Berlin fahre, ich bin 3 Tage in Berlin, am ersten Tag reise ich an, da kann ich dann für Verpflegung 14 Euro ansetzen und für den zweiten Tag, also für den vollen Tag in Berlin, kann ich 28 Euro pauschale Verpflegung absetzen und für den Rückreisetag wiederum 14 Euro. Also das kann man einfach machen, da brauche ich auch keinen Bewirtungsbeleg oder irgendwas nachweisen, kann ich einfach sagen, das ist meine Verpflegungspauschale, das rechne ich an. Und wenn dann jemand sehr sparsam ist und sich, sagen wir mal, für 5 Euro pro Tag ernährt, dann spart er sich tatsächlich Geld. Das nächste wären die Übernachtungskosten. Also ich kann Hotelkosten in voller Höhe absetzen, Übernachtung und Frühstück beispielsweise. Wichtig ist, da darf kein Privatanteil dabei sein. Also wenn ich jetzt hergehe, ein Hotel buche und dann vielleicht noch irgendwie eine Massage dazu nehme, also irgendwelche Anwendungen nehme, oder ich fahre auf die Messe nach Verona und besuche dann die Arena di Verona, Opernticket, dann kann ich das Opernticket nicht in die Reisekostenaufstellung mit aufnehmen. Das ist dann privat, genau.
Ja, ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Auch wenn ihr mit eurem Fahrzeug geblitzt werdet oder so auf einer Dienstreise, ihr könnt dieses Ticket nicht, die Gebühren, die ihr dann zahlen müsst, nicht als Reisekosten geltend machen. Die Ausgaben müssen alle betrieblich bedingt sein und das ist halt jetzt einfach ein Fehlverhalten. Das geht nicht.
Also sagen wir mal, wenn ich es von meinem Geschäftskonto bezahle, dann sind es natürlich in irgendeiner Weise betrieblich bezahlt, aber ich kann sie steuerlich nicht geltend machen. Genau. Dann kommen wir zum Geschäftsessen, was man ja durchaus auch bei so Dienstreisen durchaus hat. Da kann ich 70% von betrieblich absetzen. Also sprich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, für, 200 Euro gegessen habe, weil ich einen Geschäftspartner dabei hatte, mit dem ich was besprochen habe, dann darf ich 140 Euro absetzen. Die Umsatzsteuer kann ich zu 100% absetzen.
Ja, ich glaube, das ist jetzt auch nochmal was nämlich, glaube ich, viele Selbstständige, wenn sie halt zum Beispiel auch zu einer Messe fahren, ne? Nehmen wir einfach mal eine Buchmesse und Illustratoren fahren dann zur Buchmesse und man sammelt auf diesem Weg eigentlich eine ganze Reihe an Belegen, seien es eben die Tickets für die öffentlichen oder das Parkticket fürs Auto oder dann eben auf der Messe irgendwie da ein bisschen Verpflegung. Was viele dann vergessen, ist diese ganzen Tickets übers Jahr zu sammeln. Wir kommen nachher nochmal drauf, wie man das vielleicht unterjährig viel besser organisiert. Und dann reichen sie diese Kosten oftmals gar nicht ein. Und es zählt ja auch das Brötchen dazu, was man sich vielleicht morgens auf dem Hinweg oder dann abends auf dem Rückweg oder man kauft sich irgendein Magazin vielleicht bei der Messe. Also alles, was man so an kleinen, vermeintlich kleinen Ausgaben so hat, die sammeln sich halt oder summieren sich einfach übers Jahr. Und dann ist es einfach schade, wenn ich die dann nicht einreiche. Ne? Weil nehmen wir an, übers Jahr kommen dann irgendwie 1.000 Euro zusammen. Bei dem Steuersatz, den du vorhin genannt hast, sind das halt dann ein paar hundert Euro, die ich dann de facto Steuern weniger zahlen muss.
Da kann ich dann, da lasse ich dann einiges liegen. Ja, das kann an der Pauschalreise danach mal locker sein, die ich da liegen lasse. Genau.
Also wirklich fleißig Belege sammeln und es zählt halt alles mit, was betrieblich verursacht ist und was ihr verargumentieren könnt. Genau, jetzt mal nicht nur das Rumreisen, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, auch das Homeoffice oder das Arbeitszimmer. Auch da kann ich ein bisschen was absetzen.
Genau. Das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt. Es gibt beim Homeoffice 2 Fälle. Also wenn ich ein echtes Arbeitszimmer habe, ein Arbeitszimmer, das den Mittelpunkt meiner beruflichen Tätigkeit darstellt, heißt, ich habe sonst kein weiteres Büro, sondern arbeite eigentlich zu 99,9% nur aus dem Arbeitszimmer raus. Das ist der Fall für Webdesigner. Das ist, kann der Fall sein für Journalisten, für Texter, Copywriter, Designer aller Art, also Kreative aller Art. Wenn ich dann ein echtes häusliches Arbeitszimmer habe, dann kann ich die Kosten für dieses Arbeitszimmer absetzen. Das ist an gewissen Voraussetzungen gebunden. Das muss tatsächlich ein eigener, abgetrennter Raum in der Wohnung sein. Der darf ausschließlich beruflich genutzt werden. Da darf nichts Privates drin sein. Also kein Wäscheständer, kein Fitnessrad, nichts Privates. Also das muss definitiv betrieblich genutzt sein. Fachbibliothek, ich sage mal, ein paar private Bücher, das geht noch, aber es muss definitiv, darf nur beruflich benutzt werden können. Genau, dann muss es auch so sein, dass das Zimmer gewiss, sagen wir, wenn ich eine, keine Ahnung, 60 Quadratmeter Wohnung habe und ich sage, ich nehme dann als Arbeitszimmer das Wohnzimmer mit 40 Quadratmeter, dann wird das Finanzamt auch nicht akzeptieren, sondern die sagen, zwischen, keine Ahnung, 25% und 30% der Wohnfläche, dann kann ich tatsächlich anteilig die Mietkosten für dieses Arbeitszimmer geltend machen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe eine Wohnung, die kostet mich 1.000 Euro und habe ein 20% der Wohnfläche wird tatsächlich als Arbeitszimmer genutzt, dann kann ich quasi 200 Euro pro Monat an Mietkosten hier absetzen. Ich kann dann auch die anteiligen Nebenkosten betrieblich ansetzen oder beispielsweise ich kann dann auch irgendwelche Investitionen, also sprich, wenn ich mein Arbeitszimmer möbliere, kann ich auch diese Investitionen für mein Arbeitszimmer entsprechend absetzen. Mhm. Wenn ich diese Voraussetzungen nicht habe, weil ich entweder kein eigenes Zimmer habe oder weil ich in einer Einzimmerwohnung bin, ganz am Anfang meiner freiberuflichen oder selbstständigen Tätigkeit, kann ich eine sogenannte Homeoffice-Pauschale ansetzen. Das sind dann praktisch pro Tag 6 Euro, die ich dann in dem Homeoffice gearbeitet habe. Dann sollte ich dann vielleicht auch irgendwo, das sollte ja irgendwie nachweisen können. Das heißt, ich kann an 200 Tagen im Jahr diese 6 Euro ansetzen. Das muss ich natürlich dann irgendwo begründen. Mhm. Das muss natürlich dann plausibel sein. Das heißt, wenn ich, was weiß ich, 10 oder 15 Tage Dienstreise hatte, dann werden sich die Tage möglicherweise reduzieren. Also da muss man dann schauen, dass das irgendwo stimmig ist. Ich habe dann in dem Sinn auch keinen Mindeststundenumfang. Das heißt, wenn ich, sagen wir mal, an einem Arbeitstag von 8 Stunden, 2 Stunden in dem Homeoffice gearbeitet habe, dann kann ich trotzdem den kompletten Tag ansetzen. Aber ich habe dann keinerlei Voraussetzungen mehr ans Arbeitszimmer. Also das kann dann in der Küche arbeiten, ich kann dann, weiß ich nicht, tatsächlich im privaten Wohnzimmer arbeiten, wo es mir gerade Spaß macht. Das ist aber eine interessante Möglichkeit, das Homeoffice zu nutzen, wenn ich kein privates Arbeitszimmer habe. Mhm. Wo man ein bisschen aufpassen muss, also speziell beim echten Arbeitszimmer, wenn ich in der eigenen Immobilie arbeite, da muss ich aufpassen, dass das Arbeitszimmer nicht zum Betriebsvermögen gehört. Wenn ich dann nämlich meine selbstständige Tätigkeit beende, dann entsteht eine sogenannte betriebliche Entnahme und der Steuervorteil, den ich mir durch das Arbeitszimmer vorher geholt habe, der kann dann zunichte gemacht werden. Im Gegenteil, da kann ich sogar noch draufzahlen. Also da muss man aufpassen. Wenn ich im eigenen Objekt bin, ist es besser, ich nehme gleich die Tagespauschale von 6 Euro und setze gar kein richtiges Arbeitszimmer an. Mhm. Und nehmen wir mal ein Beispiel, also wenn ich beispielsweise jetzt 130 Homeoffice-Tagen, da käme ich dann auf eine Betriebsausgabe von 780 Euro, die ich steuerlich geltend machen kann, die meinen Gewinn um 780 Euro reduzieren. Also das ist durchaus spannend. Also ich habe dann in dem Sinn keine Ausgaben gehabt, sondern ich kann diese 6 Euro einfach pauschal absetzen. Das ist eigentlich ganz praktisch.
Ja. Muss aber durchaus dokumentieren, im Zweifel belegen können. Und ganz wichtig der Hinweis, dass sich das dann nicht mit meinen Dienstreisen überschneidet. Also insofern zumindest gut dokumentieren.
Das muss gut dokumentiert sein.
Ja. Gut. Andreas, du hast ja vorhin auch schon oder gerade als es um das Thema Eigenimmobilie beziehungsweise Arbeitszimmer und Investitionen im eigenen Arbeitszimmer ist gerade angesprochen. Insofern sollten wir jetzt auch nochmal darauf schauen, neben den ganz normalen, regulären Ausgaben, die wir haben, gibt es ja auch größere Anschaffung, die wir tätigen. Und ja, lass uns da mal raufschauen, wo gibt es da Potenzial, jetzt Steuern zu sparen?
Genau, also da ist es eigentlich ähnlich wie bei den Ausgaben. Ich ziehe sinnvolle Investitionen vor. Bei den Investitionen fangen wir als erstes an mit den Investitionen, wo ich quasi eine Sofortabschreibung im aktuellen Jahr machen kann. Da haben wir im Prinzip einen Klassiker, das sind die sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgüter. Das sind so Kleininvestitionen bis maximal 800 Euro. Das müssen bewegliche, abnutzbare, selbstständig nutzbare Investitionsgüter sein. Beispielsweise eine Bohrmaschine, beispielsweise ein Büromöbel für beispielsweise 780 Euro hatten wir vorhin genannt. Also sowas kann ich in voller Höhe dann absetzen. Also wenn ich plane, im 2026 mir einen neuen Schreibtisch zu kaufen, der mich, keine Ahnung, 780 Euro kostet, dann macht es durchaus Sinn, den bereits im Dezember zu kaufen, weil dann habe ich ihn, dann fällt die Ausgabe noch ins alte Jahr und kann das entsprechend steuerlich geltend machen. Mhm. Wie gesagt, die Investition muss sinnvoll sein, muss meinem Betrieb wirklich was bringen. Weitere Beispiele, ich kaufe mir ein neues Telefon, ich kaufe eine Kaffeemaschine, weil ich hin und wieder Kunden empfange, Werkzeuge, das sind so die typischen Beispiele für geringwertige Wirtschaftsgüter.
Mhm. Da aber vielleicht nochmal der Hinweis, wie das dann auch jetzt mit der Zahlung ist, weil nur weil ich entscheide, ich kaufe die jetzt schon, auf die Zahlung nochmal achten.
Genau, also das ist dankbar, danke für den Hinweis. Tatsächlich wenn jemand mit der EÜR Gewinn ermittelt, muss er, sagen wir mal, diesen Schreibtisch dann auch im Dezember bezahlt haben. Also wenn ich eine Bohrmaschine für 346 Euro gekauft habe am 22. Dezember, dann muss ich definitiv bis zum 31. Dezember diese Maschine bezahlt haben. Beim Bilanzierer ist es anders. Wenn der am 22. Dezember für 346 Euro eine Bohrmaschine kauft, dann kann er die auch im Januar überweisen, wenn das von den Zahlungskonditionen passt. Denn entscheidend für den Bilanzierer ist, dass er die Rechnung hat mit dem Datum vom 22. Dezember 25. Das ist für den Aufwand, der entsteht, beim Bilanzierer entscheidend.
Weisen wir aber auch darauf hin, eine Bohrmaschine ist natürlich nicht für alle eine Investition. Also ich kann nicht meine private Bohrmaschine, also wenn ich wirklich Webdesigner bin, dann wird mir das Finanzamt die Bohrmaschine nicht durchgehen lassen. Also hier sprechen wir eher über Handwerker. Ja?
Da reden wir dann über Handwerker, natürlich, klar. Klar. Ich meine, wenn er trotzdem irgendwie nachweisen kann, also wenn jemand ein Hundetrainer ist und er sagt, ich kaufe jetzt einen Vorrat an Nahrung noch im Dezember ein, weil ich gerade Liquiditätsüberschuss habe, dann ist er für Hundefutter tatsächlich eine Betriebsausgabe. Also du musst eben sehen, was Geschäftsmodell hergibt. Genau. Ja.
Ja. So, und dann war ja ein Tipp vom Anfang, den Computer, der jetzt, und da werden die einen oder anderen sagen, naja, mein Computer kostet ja nicht nur 800 Euro, wie kann ich den jetzt doch noch sofort absetzen? Und da hast du quasi die Ausnahme von der Regel.
Richtig. Alles, was mit EDV zu tun hat. Also wenn ich jetzt einen Mac kaufe, einen richtigen schicken Mac für 3.500 Euro, dann kann ich diese 3.500 Euro sofort absetzen innerhalb eines Jahres. Also es gilt für komplette IT sozusagen, die man als Selbstständiger so braucht, Desktop, Notebook, eventuell sogar Server, Dockingstationen, externe Speicher, externe Netzteile, Peripheriegeräte aller Art, Tastaturen, Mäuse, Scanner und so weiter, Headset, Drucker, wenn jemand Videos macht, sogar noch das Mikrofon und so. Also das kann man machen. Da gibt es dann auch keine Höchstgrenzen. Das heißt, ich muss, da ist wieder das gleiche Spiel beim Bilanzierer und beim EÜR-Gewinnermittler. Der Bilanzierer braucht als Nachweis die Rechnung, also ein Rechnungsdatum von 2025. Derjenige, der mit der EÜR den Gewinn ermittelt, muss die Zahlung im Jahr 25 nachweisen.
Mhm. Gut, das heißt für euch, wenn ihr jetzt überlegt, ihr wollt zumindest rund um den PC im nächsten Jahr was kaufen, dann könnt ihr das durchaus jetzt schon tätigen und könnt das auch komplett abschreiben, sofern ihr gerade bei der EÜR auch die Überweisung schon in diesem Jahr getätigt habt. Dann ist das komplett abzugsfähig und ihr könnt über diese 800-Euro-Grenze da hinausgehen. Andreas, wenn ich mich dann daran erinnere, zum Jahresanfang hieß es ja in diesem Wachstumschancengesetz, der Investitionsbooster soll kommen, also auch da jetzt nochmal rund um das Thema Investition. Ist er denn jetzt gekommen, beziehungsweise was kann ich damit anfangen?
Also der Investitionsbooster beinhaltet insbesondere diese degressive Abschreibung. Und da können wir gleich als nächsten Punkt eingehen. Also sprich, sämtliche Investitionen, jetzt egal, ob ich irgendwelche Investitionsvorteile habe oder nicht, ich kann, wenn es Sinn macht, eine Investition vorzuziehen, kann ich das bereits im Vorjahr machen, wenn ich das Geld dafür habe und wenn es definitiv wirtschaftlich Sinn macht. Mhm. Kommen wir mal zur degressiven Abschreibung. Wir haben normalerweise die sogenannte lineare Abschreibung. Nehmen wir ein Beispiel einer Maschine. Ich kaufe eine Maschine für 10.000 Euro. Eine Maschine wird 10 Jahre abgeschrieben. Das heißt, normalerweise schreibe ich jedes Jahr 1.000 Euro ab. Bei der degressiven Abschreibung schreibe ich eine Maschine oder ein Investitionsgut mit einem bestimmten Prozentsatz ab. Und der darf jetzt bei 30% liegen. beim Beispiel unserer Maschine für 10.000 Euro, ich könnte im ersten Jahr 3.000 Euro absetzen. Das ist natürlich dreimal so viel als bei der linearen Abschreibung. Und das spart dann definitiv Steuern. Das heißt, bei der degressiven Abschreibung gehe ich dann irgendwann mal über wieder in die lineare Abschreibung. Ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo die lineare Abschreibung dann besser ist, da darf ich dann auch sofort wechseln, ist gar kein Problem. Aber diese degressive Abschreibung ist definitiv eine spannende Sache und die gilt im Zeitraum vom 30.06.2025 bis zum 31.12.28. Also wenn ich jetzt noch mal investieren möchte und es Sinn macht zu investieren, weil ich gute Chancen sehe mit der Investition, dann ist die degressive Abschreibung eine feine Sache.
Dann ziehe ich also schon die höhere Abschreibung vor und reduziere dann damit meinen Gewinn stärker und damit zahle ich dann auch weniger Steuern.
Genau.
Was gibt's noch?
Der nächste Hebel bei den Investitionen ist der Investitionsabzugsbetrag. Der wird auch mit IAB abgekürzt. Was sagt der IAB? Der IAB gilt für kleine Unternehmen unter 200.000 Euro Gewinn. Das heißt, bei allen Investitionen in bewegliche Wirtschaftsgüter. Nehmen wir gerne nochmal das Beispiel unserer Maschine für 10.000 Euro. Wenn ich vorhabe, diese Maschine für 10.000 Euro innerhalb von 3 Jahren zu kaufen, dann darf ich 50% einer geplanten Investition sofort abschreiben. Sprich, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich plane diese Investition und schreibe daher 5.000 Euro, also 50% von den 10.000 Euro, sofort für das Jahr 2025 ab. Oh. Wichtig ist, es muss sich um Anlagevermögen handeln. Es darf sich also nicht um irgendwelche Waren handeln, sondern es muss wirklich Investition sein, Anlagevermögen sein. Und die Investition muss mindestens zu 90% betrieblich genutzt werden. Ich kann auch etwas Gebrauchtes kaufen. Also wenn ich sage, ich kaufe, eine Gravurmaschine, die mir normalerweise 50.000 Euro kostet, für 25.000 Euro, weil sie gebraucht ist, dann kann ich das auch machen.
Gut, das heißt eigentlich der Vorteil, ich gebe jetzt noch gar nichts aus, kann aber schon die Abschreibung ziehen, damit weniger Gewinn, damit wiederum weniger Steuern. Jetzt könnte ich ja sagen, naja gut, dann mache ich das mal und dann gucke ich mal, ob ich dann auch wirklich was ausgebe.
Ja, also wie gesagt, ich muss dann innerhalb von 3 Jahren auch diese Investition getätigt haben.
Okay.
Also das wird natürlich dann festgehalten. Das Finanzamt weiß dann, dass man diesen IAB gebucht hat sozusagen. Und dann möchte das Finanzamt natürlich auch Fakten sehen. Also sprich, da möchten die dann natürlich sehen, dass diese Investition dann getätigt worden ist.
Ja.
Das ist natürlich klar.
Ich sollte mir allerdings auch vor Augen halten, dass wenn ich diesen großen Betrag dann jetzt schon abschreibe, dass ich natürlich in den Folgejahren dann weniger Abschreibung noch übrig habe, ne, in Anführungsstrichen. Das darf man da auch nicht vergessen. Also ich ziehe jetzt das vor, habe jetzt einen großen Einfluss, aber in den Folgejahren habe ich dann weniger, was ich abschreiben kann. Das heißt, da kann ich meinen Gewinn nicht so stark mindern.
Genau, und da gibt es einen dritten Hebel bei den Abschreibungen, das ist die Sonderabschreibung von 40%. Das ist eine Regel, die ebenfalls für kleine Unternehmen unter 200.000 Euro Gewinn gilt. Also nehmen wir mal wieder das Beispiel der Maschine. Ich kaufe die Maschine für 10.000 Euro, Abschreibungsdauer 10 Jahre. Wir gehen jetzt einmal von einer linearen Abschreibung aus. Das heißt, wir schreiben pro Jahr 1.000 Euro ab. Dann kann ich sagen, okay, ich nutze eine Sonderabschreibung von 40% im ersten Jahr. Heißt, ich schreibe 4.000 Euro ab, zusätzlich zu den 1.000 Euro, die ich sowieso linear abgeschrieben hätte. Das heißt, ich setze sogar 5.000 Euro ab. Dann bleiben die 5.000 Euro, die ab dem zweiten Jahr wieder ganz normal abgeschrieben werden. Genau, also das bringt dann auch einen Effekt speziell für das Geschäftsjahr, wo diese 40% angesetzt werden natürlich. Genau.
Ja, gut, das heißt, da habe ich jetzt, wenn ich das nochmal zusammenfasse, 3 verschiedene Varianten jetzt bei der Abschreibung. Also ich kann entweder sagen, ich nutze die degressive Abschreibung oder ich nutze hier die Sonderabschreibung, gerade für das erste Jahr. Oder das sind aber dann jeweils Dinge für Investitionen, die ich schon getätigt habe. Oder ich nehme eine Vorwegabschreibung vor auf Dinge, die ich eben in den nächsten Jahren plane zu kaufen. Gut, also da habe ich ziemlichen Spielraum, jetzt über die Abschreibung meine Steuern zu reduzieren.
Genau, das ist ein Punkt, der speziell dann auch Gründer interessieren sollte. Und zwar, wenn ich gründe, dann habe ich ja möglicherweise, also nehmen wir an, ich mache mir als Webdesigner selbstständig, dann habe ich wahrscheinlich vorher schon irgendeine EDV gehabt, einen PC und so weiter. Irgendeine EDV-Ausstattung muss ich gehabt haben. Dann kann ich diese private EDV sozusagen ins Betriebsvermögen reinnehmen. Also nehmen wir an, ich habe tatsächlich einen Mac für 3.500 Euro gehabt und dann kann ich sagen, okay, diesen Mac, den nehme ich jetzt ins Betriebsvermögen, setze den dann mit einem vernünftigen Zeitwert an und sage dann, okay, der ist, als ich ihn eingelegt habe ins Betriebsvermögen, war er vielleicht, keine Ahnung, noch 2.000 Euro wert, aber dann sind immerhin 2.000 Euro im Betriebsvermögen, die ich dann entsprechend abschreiben kann. Im Fall des PCs sind es dann sogar eine Sofortabschreibung. Also das ist nicht uninteressant auch, genau.
Ich glaube, ist auch etwas, was viele Selbstständige vergessen, die dann irgendwie mit ihren privaten Geräten, und das ist ja nicht nur dann der PC, das kann ja auch das Smartphone sein, was man dann hat. Es kann auch, können auch die Büromöbel sein, auf denen man ja so sitzt und denkt, okay, ich habe ja jetzt gar nichts gekauft zum Start meiner Selbstständigkeit. Nee, muss man ja auch nicht, wenn man schon einfach diese ganzen Dinge hat.
Genau.
Zum Beispiel auch eine teure Kamera als Fotograf oder Videograf, dann kann man die da einfach mit buchen und dann abschreiben und dann reduziert das eben auch mein Gewinn.
Ja, genau.
Sehr gut.
Also gerade bei einer Büroeinrichtung für, keine Ahnung, 13.000 Euro, wenn das was Gutes war, dann die schreibt man normalerweise für 13 Jahre ab. Das heißt, da kann ich da pro Jahr 1.000 Euro abschreiben. Also da kann schon was zusammenkommen, ja. Genau.
Ja, gut. Andreas, was hast du uns noch mitgebracht?
Genau, dann kann man sich mal darüber Gedanken machen, was man mit der Umsatzsteuer machen kann. Da haben wir im Prinzip zwei mögliche Hebel. Das sind allerdings jetzt nicht unbedingt Dinge, die zum Jahresende gelten, sondern es sind Dinge, die generell gelten. Punkt 1, also ist die Soll-Ist-Versteuerung. Das bedeutet, das ist eigentlich so eine Klassikerregel. Es empfiehlt sich eigentlich generell, die Ist-Versteuerung zu wählen. Da zahle ich nämlich die Umsatzsteuer erst dann, wenn der Kunde tatsächlich eine Rechnung überweist. Hm. Nehmen wir mal an, ich habe ein Webprojekt gehabt und rechne jetzt 11.900 Euro ab. Dann, und ich habe die Ist-Versteuerung gewählt, dann wird die Umsatzsteuer von 1.190 Euro erst dann relevant, wenn der Kunde meine Rechnung bezahlt hat. Wenn ich Sollversteuerer bin, und das ist eigentlich der steuerliche Normalfall, das Finanzamt geht eigentlich immer von der Sollversteuerung aus, dann möchte das Finanzamt meine Umsatzsteuer zu dem Zeitpunkt sehen, wo ich die Rechnung gestellt habe. Also es wäre dann praktisch, ich muss dann, wenn der Kunde 4 Wochen später bezahlt, als das Rechnungsdatum ist, muss ich quasi einen Monat die Umsatzsteuer vorfinanzieren. Wichtig ist, wenn ich muss die Ist-Versteuerung definitiv beim Finanzamt beantragen, entweder bei der Gründung direkt, also im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung oder durch formloses Schreiben ans Finanzamt. Mhm. Und Voraussetzung ist, mein Vorjahresumsatz lag unter 800.000 Euro. Idealerweise, das ist ganz wichtig, bei der Umsatzsteuer gilt immer der Jahreswechsel. Ich stelle den Antrag so, dass die Regel ab dem 1.1. eines neuen Jahres gilt.
Okay, so da spare ich zwar jetzt nicht unterm Strich Steuern, aber ich spare diese Vorfinanzierung, dass ich eben schon was zahlen muss, bevor das Geld überhaupt bei mir gelandet ist. Also insofern schaut da auf jeden Fall mal rauf und überlegt, ob ihr das gegebenenfalls wechselt. Mhm. Was kann man vielleicht noch wechseln oder auch wechseln müssen jetzt?
Ja, genau, Kleinunternehmerregelung. Also ich kann mir überlegen, also wenn ich keine Umsatzsteuer bezahlen möchte ans Finanzamt, kann ich die Kleinunternehmerregelung wählen. Die ist natürlich an ziemlich enge Voraussetzungen geknüpft. Das heißt, da gibt es Umsatzgrenzen, die liegen bei 25.000 Euro im Vorjahr und 100.000 Euro im laufenden Jahr. Sprich, wenn ich im letzten Jahr unter 25.000 Euro lag, dann kann ich sagen, okay, ich wechsle zur Kleinunternehmerregelung, dann zahle ich ab sofort keine Umsatzsteuer mehr, kann aber auch keine Vorsteuer mehr ziehen. Das muss man also auch wissen. Genau. Wenn ich im laufenden Jahr dann die 100.000 Euro überschreiten sollte, dann muss ich ab dem Zeitpunkt, wo ich meine Rechnung gestellt habe, die 100.000 Euro dann summierten Umsatz ergeben hat, muss ich dann ab dem Zeitpunkt wieder Rechnung mit Umsatzsteuer stellen. Also die Kleinunternehmerregelung, da haben wir ja auch einen Kleinunternehmerrechner oder beziehungsweise einen Kleinunternehmercheck, kann interessant sein für Unternehmer, für die es passt. Also es sind dann speziell Unternehmer, die A, wenig Investitionen haben, B, wenig laufende Kosten haben und C, im Prinzip überwiegend Privatkunden haben. Für die kann die Kleinunternehmerregelung interessant sein.
Genau. Und jetzt zum Jahreswechsel müsst ihr einfach darauf achten, ob ihr entweder schon über die 100.000 Euro gekommen seid oder dann müsst ihr sofort wechseln oder ob ihr noch unter den 25.000 Euro bleibt, weil nur dann dürft ihr auch im nächsten Jahr weiter die Kleinunternehmerregelung beantragen. Und da schließt sich der Kreis nochmal zum Anfang. Falls ihr jetzt so an dieser Grenze zu den 25.000 Euro seid, schaut, dass ihr vielleicht Einnahmen verlagert auf das nächste Jahr, damit ihr dann auch weiterhin die Kleinunternehmerregelung anwenden könnt, wenn ihr dann diese Regelung möchtet. So, und dann kommen wir jetzt noch zu dem Thema, was du auch am Anfang mit zu den Geheimtipps gezählt hast, nämlich alles rund um das Thema Krankenversicherung. Also jetzt nochmal zu schauen, wo im privaten Bereich vielleicht Dinge möglich sind, um da Steuern zu sparen.
Genau, also das ist sicherlich ein Tipp, den nicht jeder kennt. Also sprich, ich kann zu meiner privaten Krankenversicherung sagen, ich würde gerne 3 Jahresbeiträge im Voraus bezahlen. Das kann sich als Sonderausgabe steuerlich auswirken. Wichtig ist, dass ich das mit meiner Krankenkasse bespreche, Punkt Nummer 1, und das hängt natürlich von meinen persönlichen Höchstbeträgen ab. Also das kann ein Weg sein, wenn ich genügend Liquidität habe, dann kann ich mir dadurch tatsächlich Geld sparen. Mhm. Gleiches gilt für diese Rürup-Rentenverträge. Also wenn ich so eine Basisrente Rürup habe, da gelten seit 2025 erhöhte Höchstbeiträge. Da kann ich mir überlegen, dass ich meinen Rürup-Vertrag praktisch aufstocke. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Wir nehmen eine Selbstständige, wir nennen sie Lena. Die hat 2025 gut verdient. Sie hat bereits 3.000 Euro im Laufe eines Jahres in die Rürup-Rente einbezahlt. Jetzt merkt sie, sie hat noch 5.000 Euro übrig auf dem Geschäftskonten, was sie definitiv nicht benötigt. Sie will dann, und dann sagt sie, okay, diese 5.000 Euro packe ich in meinen Rürup-Vertrag. Dann spare ich mir durch diese Sonderausgabe zusätzlich Steuern. Dann kann sie praktisch statt die 3.000 Euro 8.000 Euro als Sonderausgabe für Rürup ansetzen und den Gewinn im Privatbereich sozusagen reduzieren.
Mhm. Muss ich mir natürlich auch überlegen, ob nun die Rürup-Rente passend ist für meine Altersvorsorge oder ob ich es vielleicht in andere Themen, aber die Rürup-Rente hätte halt den Vorteil, dass ich das quasi vorsteuern machen kann, wenn ich die 5.000 Euro sonst in andere Dinge anlegen möchte, dann muss ich natürlich darauf noch voll Steuern zahlen. So.
Also ist alle Privatanlagen, klar, da muss man sich dann halt die Spielregeln für die entsprechend gewählte Anlage sich anschauen, das ist ganz klar. Aber das wären also die beiden, also PKV, also private Krankenversicherung und diese Rürup-Geschichten, das sind tatsächlich Hebel im Privatbereich, wo man sparen kann.
Ja. Andreas, neben den Detailregelungen jetzt zur Abschreibung und so weiter, die natürlich auch ein bisschen komplex sind, haben wir jetzt schon oft das Thema gehabt, dass es erstmal auch darum geht, möglichst alle Belege dabei zu haben und sich überhaupt zu überlegen, okay, hier habe ich das gekauft, das könnte ich noch absetzen, hier war ein Geschäftsessen, das könnte ich eigentlich absetzen. Also wirklich dieses Belegchaos im Griff zu haben, weil erst dann kann ich ja auch was absetzen. Ne? Das gilt ja auch, also für alles Mögliche, was ich so übers Jahr gekauft habe, da sind oftmals dann doch mehr berufliche Dinge drunter, als ich so vielleicht gedacht habe. Ne? Auch das Abo für irgendwelche Software-Sachen oder ein Buch, das ich mal gekauft habe. Also eine Menge Papierkram rund um das Thema Buchhaltung und Steuern. Was kann man da tun, um das möglichst einfach in den Griff zu bekommen? Was es einem ja dann ermöglicht, auch möglichst einfach Steuern zu sparen?
Genau, das, was du ansprichst, ist praktisch unser letzter Tipp, Ordnung halten in der Buchhaltung. Damit kann man definitiv Steuern sparen. Das ist mit der günstigste Steuerspartipp überhaupt, ist Ordnung in der Buchhaltung. Also alle Lieferantenrechnungen, Quittungen und Belege komplett beisammen zu haben. Das ist natürlich wenn ich das unorganisiert mache, also nicht toolgestützt, klassisch mit Schuhkarton, schwierig. Also da, erstens mal habe ich keinen Überblick, zweitens habe ich keine Ordnung und in der Regel vergesse ich dann immer was. Das heißt, idealerweise nehme ich ein Buchhaltungstool, um eigentlich von Anfang an meine Belege digital zu erfassen. Das ist eigentlich das Beste. Und das Schöne ist bei den modernen Programmen, also nehmen wir an, ich gehe auf eine Geschäftsreise, bestelle mir ein Taxi, dann bezahle ich meinetwegen 20 Euro für die Taxifahrt. Dann nehme ich meine Buchhaltungs-App, nehmen wir an, von Zefdesk, ich habe ein Zefdesk-Programm oder LexWare Office, dann hole ich mir die Zefdesk-App, scanne den Taxibeleg ein, und buche ihn dann. Damit ist die Geschichte erledigt. Dann ist auch das Archivieren erledigt. Ich habe das Ding abfotografiert, also abgescannt. Und das Ding ist in meiner Software drin und ist da die geforderten 8 Jahre zuverlässig für jeden Betriebsprüfer einsichtlich in dieser Software gespeichert. Und ich habe keinen Stress mehr mit Archiv und Ordnern und so weiter. Also das ist einfach eine feine Sache. Gleiches gilt natürlich für sämtliche anderen Rechnungen, die ich per E-Mail bekomme. Die ziehe ich mir in mein Programm rein, die Programme scannen die Rechnung, beziehungsweise wenn es dann Rechnungsbelege sind, werden die innerhalb von einer Sekunde ausgelesen. Ich muss dann nur noch sagen, okay, das war jetzt Büromaterial, beziehungsweise viele Softwareprogramme sind auch schon so weit, dass sie das erkennen. dass das tatsächlich, was weiß ich, Büromaterial ist oder Werbekosten sind oder was weiß ich. Das heißt, ich habe diesen ganzen Stress mit diesen Belegen, mit diesen Ordnern, mit diesen Lochern und so weiter, den habe ich nicht mehr mit einer Buchhaltungssoftware. Das ist einfach praktisch. Also sprich, bei den täglichen Buchhaltungsaufgaben, da reden wir über Rechnungen schreiben, da reden wir über Belege erfassen und über das Geschäftskonto abgleichen. Da unterstützt mich eine Buchhaltungssoftware wunderbar.
Und mittlerweile ist ja auch so, dass auch schon immer mehr Richtung Steuer geht und Unterstützung gibt. Vielleicht kannst du darauf nochmal kurz eingehen.
Genau, also wir haben in unserem Buchhaltungssoftware-Vergleich auf den Top 3 auf alle Fälle Programme, die zum Beispiel auch die Umsatzsteuervoranmeldung machen. Die haben aber noch offene Flanken, was die Gewinnermittlung per EUR angeht. Aber wir haben ein Tool und das heißt Accountable. Da kann ich nicht nur mal Buchhaltung machen, also sprich meine Belege erfassen, meine Rechnungen schreiben, sondern kann ich dann auch meine Anlage EUR machen, mit einem Knopfklick praktisch, und meine kompletten Steuererklärungen. Also das ist wirklich eine feine Sache praktisch. Anderes Programm, LexFairOffice, hat zum Beispiel eine Schnittstelle zur Steuersoftware Smart Steuer. Also der Vorteil von dieser Steuertool ist, die führen mich mit einer Checkliste durch die sämtlichen steuerlichen Themen und die machen dann auf Knopfdruck eine Steuererklärung. Das ist also wirklich gut.
Ja.
Ansonsten haben natürlich die meisten guten Buchhaltungsprogramme auch Auswertungen für die Anlage EUR. Das heißt, am Jahresende drücke ich auf den Knopf, dann bekomme ich eine Auswertung, dann steht dann drin in Zeile 10 Anlage EUR ist der Betrag relevant und den brauche ich dann eigentlich bloß noch in Elster eintragen. Also selbst wenn ich keine direkte Schnittstelle habe, die Programme helfen mir dabei, meinen Gewinn zu ermitteln, speziell bei der Anlage EUR. Bei der Bilanz ist es immer sinnvoll, dass man einen Steuerberater hat. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich eine gute Buchhaltungssoftware habe, eine gute Steuererklärung beginnt bei jedem einzelnen Beleg, ist eine Digitalisierung dieser ganzen Abläufe, dieser ganzen Belegabläufe einfach unabdingbar. Also definitiv.
Wunderbar. Genau, also da auch nochmal unser Tipp und ihr findet das in den Shownotes, der Vergleich der ganzen Buchhaltungsanbieter, wie Andreas ihn ja gerade auch genannt hat. Dort findet ihr die Testsieger, seht, was sie können und vor allen Dingen, es ist ziemlich günstig, mit den Softwareanbietern da zu starten. Also das Geld, A, könnt ihr das absetzen, ist ja auch eine Betriebsausgabe, insofern also auch da gewinnmindernd und gleichzeitig spart ihr so viel Zeit und habt alle Belege im Blick und denn nur, wenn ihr die Belege auch entsprechend habt und hinterlegt, könnt ihr die dann natürlich auch entsprechend absetzen. So, insofern schaut da einfach mal rein und startet ja damit, eure Buchhaltung zu digitalisieren. Andreas, vielen Dank.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder. Danke.
Und für euch, wie versprochen, findet ihr in den Shownotes auch die komplette Checkliste, sodass ihr da einfach nochmal alle Themen durchgehen könnt, die Andreas jetzt erwähnt hat. Angefangen von dem Thema, wie steuere ich meine Zahlungsflüsse, also dass ich Einnahmen etwas verschiebe, Ausgaben vielleicht schon vorziehe. Bei dem Thema Ausgaben dann natürlich auf das Thema Abschreibung zu schauen, ne? Welche Regelungen kann ich da jetzt vielleicht nutzen? Geringwertige Wirtschaftsgüter oder nutze ich jetzt schon die degressive Abschreibung für Investitionen oder da die Sonderabschreibung. Also je nachdem, da könnt ihr genau reinschauen. Und Andreas hat auch nochmal in der Checkliste zusammengefasst, wie ihr eben beim Homeoffice, bei den Dienstfahrten und so weiter vorgehen könnt, sodass ihr da ja nichts versäumt anzusetzen. Denkt immer dran, es muss betrieblich bedingt sein. Das ist wichtig. Es muss verargumentierbar sein, weil irgendwann wird das Finanzamt im Rahmen der Betriebsprüfung halt schon mal raufgucken und Dinge, die dann viel zu teuer waren und eben nicht wirklich zu eurer Tätigkeit, eurer Selbstständigkeit, zu eurem Unternehmen passen, es wird euch dann wieder rausgeworfen. Insofern müsst ihr dann dort Steuern nachzahlen. Also insofern nutzt das, was geht, aber bleibt eben im betrieblichen Rahmen und dann zahlt ihr auch nur so viel Steuern, wie ihr zahlen müsst. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert. Lasst uns gerne eine Bewertung da, wenn euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr Fragen und Themenwünsche habt, schreibt uns an podcast@fuergründer.de. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt nochmal viel Erfolg im Jahresendspurt. Steuererklärung und so weiter kommen ja dann immer erst danach. Auch dabei stehen wir euch dann zur Seite mit Ratgebern, auch mit dem einen oder anderen Podcast dann sicherlich, sodass auch da dann alles nach Plan läuft. So. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.